Wir danken dir für deine wunderbare, herrliche Gegenwart, mit der du uns beschenkst, mit der du uns reich machst. Wir danken dir, dass wir ganz in dir geborgen sein dürfen. Wir danken dir, dass du unser Herr und König bist. Wir beugen uns vor dir und wir danken dir auch für dein lebendiges Wort, das du uns heute wieder austeilen möchtest. Amen. Ihr Lieben, ich möchte heute einen Text lesen aus dem Johannesevangelium, aus dem 9. Kapitel, die ersten 7 Verse. Es handelt sich um die Geschichte der Heilung eines Blindgeborenen. Und da heißt es, und als er vorüberging, also Jesus, sah er einen Menschen blind von Geburt, und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Wir alle kennen diese Geschichte, liebe Gemeinde. Jeder von uns hat sie schon einmal gelesen. Und ich möchte gerne diese Geschichte im Zusammenhang sehen des ganzen Kapitels, in dem sie steht. Diese Heilung des Blindgeborenen, das ist der Anfang dieses Kapitels 9. Und wenn man das ganze Kapitel mit hineinnimmt, dann merkt man, dass diese Geschichte von Anfang an, diese Begebenheit von Anfang an eine Doppelbedeutung hat. Es geht nicht nur um dies, was hier geschehen ist, was hier berichtet wird, dass nämlich ein Blindgeborener geheilt wird, sondern geht um ein zweifaches Geschehen. Das eine ist das Vordergründige, das ist die Heilung eines Menschen, der eben von Geburt an blind war, aber diese Geschichte mündet sofort, wenn man dann weiterliest, darin, dass sie zu einem Anlass wird, wie zu einem Symbol, wie zu einem Zeichen wird, für eine andere Blindheit, von der Menschen noch mehr befreit werden müssen. Also es geht hier zuerst um die Öffnung von äußeren Augen in einer physischen Weise. Aber das ist nur ein Anlass, um hinzuweisen, dass es darum geht, dass Menschen von einer geistlichen Blindheit befreit werden müssen, dass innere Augen aufgetan werden. Denn diese Geschichte, die löst aus eine riesige Diskussion. Wenn man dieses Kapitel liest, das 9. Kapitel, das hat 41 Verse und die ersten 7 Verse berichten über die äußere Heilung der Augen und dann der Rest, alle anderen 32 Verse handeln nur um geistliche Blindheit. Also da liegt schon ein Schwerpunkt auf diesem zweiten Teil und das ist natürlich auch bewusst so, in diesem Sinne hier auch geschrieben und ist auch so geschehen. Das heißt, wir müssen diese Geschichte in dieser doppelten Bedeutung sehen. Zunächst einmal eine äußere Heilung. Die Heilung eines Mannes, der von Geburt an blind war. Lasst mich dazu ein paar Gedanken sagen, wie es hier dargestellt wird. Es ist interessant, dass in dieser Geschichte die Heilung so beginnt, dass sozusagen eine Frage im Mittelpunkt steht, nämlich die Frage, ob denn hinter dieser Krankheit des Blinden die konkrete Sünde dieses Menschen steht. Oder vielleicht die Sünde seiner Eltern. Es ist die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Krankheit und zwischen Sünde. Das ist nirgendwo so deutlich ausgesprochen, diese als Frage gestellt, als gerade hier in diesem in dieser Heilungsgeschichte. Nun, wenn wir nicht nur die Antwort nehmen, die Jesus hier auf diese Frage gibt, sondern wenn wir das einbetten in den Gesamtzusammenhang biblischer Botschaft, dann muss man dazu mehreres sagen. Und das möchte ich nur ganz kurz beleuchten, weil es, glaube ich, wichtig ist, um das zu sehen. Zuerst einmal, die Bibel macht überhaupt keine Frage daraus, dass zwischen der Krankheit des Menschen und zwischen Sünde natürlich ein Zusammenhang besteht. Denn die Krankheit an sich, die Tatsache, dass Menschen krank werden können, hat damit zu tun, dass sie Sünder sind. Wenn wir nicht gesündigt hätten als Menschen, wenn wir leben würden wie im Paradies, dann gäbe es keine Krankheit, dann gäbe es auch keinen Tod. Das heißt, die Krankheit wird in der Bibel immer als eine Folge von Sünde betrachtet. Also in einer grundsätzlichen Weise ist unser Körper eben anfällig für Krankheiten jeder Art, dadurch, dass wir einfach schon als Sünder geboren werden. Da ist ein grundsätzlicher Zusammenhang. Das heißt, die Krankheit wird in der Bibel nie verstanden als ein Segen. Sie wird nie verherrlicht. Die Krankheit wird nie als etwas Gutes an sich dargestellt, die Krankheit an sich. Wir dürfen das nicht verwechseln mit der Tatsache, dass Gott auch Krankheit benutzen kann zum Segen des Menschen. Aber dadurch wird die Krankheit nicht gut. Er kann auch Böses benutzen zum Guten. Er kann auch Negatives benutzen. Er kann in diesem Sinne auch Krankheit benutzen. Aber dadurch wird die Krankheit nicht geheiligt als solches, als ein gutes Werkzeug in der Hand Gottes. Krankheit ist in der Bibel immer auf der Seite sozusagen der Sündhaftigkeit, ist immer auf der Seite der Mächte der Finsternis, der Verlorenheit. So wie am Anfang der Schöpfung es keine Krankheit gab, so werden wir auch in der Vollendung, wenn wir einmal bei Jesus sein werden, sehen, dass es keine Krankheit mehr gibt. Denn Krankheit gehört nicht in den Himmel, gehört nicht zu dem guten Plan Gottes, ist nicht das, was Gott sich ausgedacht hat. Das heißt, wenn wir einmal bei Jesus sein werden, werden wir alle völlig frei sein von jeder Krankheit. Warum? Weil Krankheit auf die Seite der Sünde gehört, weil auch dann keine Sünde mehr ist, kein Tod mehr ist, kein Satan mehr ist und keine Krankheit mehr ist. Und das zeigt sich ja auch darin, dass im Jesaja 43 es heißt, dass Jesus unsere Krankheit auf sich genommen hätte. Er hätte es ja nicht auf sich nehmen müssen, so wie die Sünde er auf sich genommen hat und unseren Fluch auf sich genommen hat, wenn Krankheit nicht etwas ist, von dem wir befreit werden müssen. Also Krankheit dürfen wir, auch wenn sie sich für Menschen oftmals, die vielleicht nicht geheilt werden oder bis dazu, dass sie geheilt werden, von Gott auch benutzt werden kann, um etwas Segensreiches in uns hervorzurufen. Deswegen wird die Krankheit an sich nicht mit einem positiven Vorzeichen versehen. Sie bleibt immer ein Feind. Das ist das eine. Aber die Frage, die hier steht, geht noch tiefer. Sie geht nämlich in die Richtung, dass gefragt wird, na ja, was ist jetzt mit der konkreten Krankheit eines Menschen? Kann nicht die konkrete Krankheit eines Menschen die konkrete Folge sein, dass ein Mensch in einer bestimmten Weise gesündigt hat und die Folge von dieser konkreten Sünde ist eine konkrete Krankheit? Wie sieht das Jesus? Und da müssen wir wieder sozusagen das in einem größeren Zusammenhang sehen. Denn hier an dieser Stelle haben wir ein sehr deutliches Beispiel, wo Jesus im Zusammenhang mit diesem Fall sagt, hinter dieser Krankheit, dass dieser Mensch blind geboren ist, steht nicht Sünde im konkreten Sinne, sodass diese Krankheit jetzt erfolgt wäre, ausgebrochen wäre, wegen einer konkreten Sünde, auch nicht einer konkreten Sünde von Menschen. Es hat weder dieser Kranke noch deine Eltern gesündigt. Das heißt natürlich nicht, dass sie nie gesündigt haben, sondern dass es keine Sünde war, die zu dieser Krankheit geführt hat. Und Jesus lenkt hier das Augenmerk ab von dieser Frage nach Ursache von dieser Krankheit und lenkt sie auf etwas anderes hin und sagt, jetzt hier in dieser Situation ist diese Krankheit, dieses Blindgeborenen ein Anlass, um die Herrlichkeit Gottes zu demonstrieren. Und das ganze Augenmerk geht auf die Verherrlichung Jesu. Dass er zum Ausdruck bringt, ja, diese Krankheit dient zur Verherrlichung Gottes. Die Herrlichkeit Gottes soll nun sichtbar werden dadurch, dass dieser Blinde geheilt wird. Worin besteht die Herrlichkeit, die hier ausgesprochen wird? Darin, dass nun an diesem Kranken der Sieg Gottes über jede Krankheit, über Tod, über die Mächte der Finsternis und über die Sünde demonstriert wird. Also Jesus benutzt sozusagen hier auch diese Krankheit, um eine Demonstration hervorzurufen, damit deutlich wird ursprünglich von Anfang an das, was zur Herrlichkeit Gottes gehört und was er sich auch für die Menschen gedacht hat, das ist ohne Krankheit, das ist ohne Sünde. Und um das zu demonstrieren, dass auch diese Krankheit, sofern sie jetzt nun den Menschen erreicht hat, dass sie sozusagen etwas ist, was von Jesus besiegt wird und für den einzelnen Menschen umgedreht wird in Herrlichkeit. Und ihr Lieben, wenn wir nun weiterschauen, dann sehen wir andere Stellen, wo Jesus diesen Zusammenhang nicht verneint. Wo er an anderen Stellen sagt, da gibt es einen, oder es schaut so aus, wie wenn er sagen würde, da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen konkreter Sünde eines Menschen und zwischen konkreter Krankheit eines Menschen. Wie Jesus einige Kapitel vorher den Mann am Teich Bethesda hier heilt, der 38 Jahre lang da gelähmt war, da sagt er zum Schluss, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Ärgeres passiere. Das heißt, hier wird ein Zusammenhang hergestellt. Und an anderen Stellen wird kein Zusammenhang hergestellt. Auch wie zum Beispiel der Lazarus krank geworden ist, der dann gestorben ist, ja. Und man ihm die Nachricht gebracht hat, Jesus, dass er schwer krank ist und schon dabei ist zu sterben. Da sagt Jesus auch, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werde. Wiederum dieses erste Beispiel. Aber hier an dieser Stelle, wo es um diesen Gelähmten geht, da sagt er dieses Wort, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Ärgeres passiert. Das heißt, die Möglichkeit, dass hinter einer konkreten Krankheit konkrete Sünde ist, die wird nicht verneint, grundsätzlich. Aber man darf nicht alle Krankheiten über einen Leisten scheren. Das ist immer eine Frage auch der Offenbarung, wie Gott etwas offenbart. Es ist nicht so, dass jedes Mal, wenn wir mit einem Kranken zusammenkommen und um Heilung beten, dass wir ihm sozusagen vermitteln, ja, du bist ein Sünder und du hast konkrete Sünde und du wirst zuerst mit deiner Sünde fertig werden und so weiter. Das ist absolut nicht das, was Jesus hier tut. Auch wenn er sagt, sündige hinfort nicht mehr, dann hat er zuerst den Kranken geheilt und nachher sagt er, sündige hinfort nicht mehr. Er hat nicht zuerst gebohrt in der Sünde, aber es ist offensichtlich, dass hier gemeint ist, dass in manchen Fällen, wo es offensichtlich ist, dass eine Sünde im Hintergrund steht, natürlich Jesus diesen Menschen auch zur Buße führen möchte, sozusagen für seine Sünde, damit auch diese Krankheit keine Macht mehr über ihn hat, auch in Zukunft keine Macht mehr hat über ihn. Und ihr Lieben, darum ist es wichtig, dass auch diesen Zusammenhang irgendwo deutlich zu sehen, aber nur dort, wo Jesus das wirklich an einem Menschen oder in einem Menschen in irgendeiner Weise offenbart. Und dann gibt es ja noch eine dritte Sache, dass wir sehen, dass im Hintergrund von vielen Krankheiten dämonische Einflüsse stehen. Das ist ja ein ganz großes Bereich, wo wir merken, dass Jesus mit Krankheiten oft so umgeht, wie wenn sie dämonisch verursacht worden wären, vom dämonisch beeinflusst worden wären oder zumindest benutzt worden wären, damit sie noch verstärkt werden. Und wir sehen dann auch, wenn Jesus einen Kranken heilt, das ist nie eine große Sache. Er führt nie große seelsorgerliche Gespräche davor. Aber wie er mit dem umgeht, kann man dahinter sehen, was er denkt, was er meint. Und in manchen Fällen geht er gegen Krankheit so vor, dass er diese Krankheit als eine dämonische Macht behandelt. Und dann treibt er diese Krankheit als dämonische Macht aus. Zum Beispiel, er sagt, er gebietet einem stummen Geist, einem Mensch, der stumm war, der nicht reden konnte, da sagt er, du stummer Geist, fahre aus, oder du tauber Geist, fahre aus, oder du unreiner Geist, fahre aus. Und das ist im Zusammenhang mit Krankheiten. Das heißt, dass er immer wieder und immer wieder, wir merken, dass hier Jesus selber deutlich macht, da gibt es auch einen dämonischen Anteil an Krankheiten. In dem Krankheitsbild. Wir können das oft nicht so ganz genau auseinanderhalten, was ist jetzt was. Wichtig ist, dass wir verstehen lernen, dort, wo konkrete Sünde im Hintergrund ist, dass wir sie uns auch von Jesus aufdecken lassen. Aber wir müssen nicht grübeln bei jeder Krankheit. Bin ich da jetzt schuldig geworden und so weiter und so fort. Es gibt offensichtliche Zusammenhänge, die ja auch in der Medizin so gesehen werden und behandelt werden. Wenn jemand ein Alkoholiker ist, dann kriegt er Probleme mit der Leber. Da ist ein deutlicher Zusammenhang. Wenn einer ein Raucher ist, dann kriegt er Probleme mit der Lunge. Wenn jemand sehr geprägt ist von Hass und von Unversöhnlichkeit und Bitterkeit, dann bekommt er auch an gewissen Stellen des Körpers, könnte er sozusagen auch einen Schaden erleiden, körperliche Krankheiten. Da ist ein Zusammenhang, den natürlich auch Jesus nicht leugnet. Und da ist es wichtig natürlich auch in dieses Feld sozusagen hineinzugehen. Unversöhnlichkeit ist oft ein großer Punkt, der eben auch dazu führt, dass Krankheiten entstehen, aber auch manchmal, wo man einen Menschen hineinführen muss, dass er vergibt, damit er von Krankheit befreit wird und so weiter. Also ihr Lieben, hier gibt es ein großes Feld. Und wir müssen diese Stelle hier, die Jesus hier sagt, in dem Gesamtzusammenhang sehen, in dem das Neue Testament es stellt. In jedem Fall halten wir fest, Krankheit ist ein Feind. Und Gott möchte uns von diesem Feind befreien. Er möchte uns befreien, so wie von Sünde befreien, so wie von den Mächten der Finsternis befreien. Aber solange wir hier auf Erden sind, sind wir noch nicht vollkommen befreit, auch von Sünde nicht, auch von den Angriffen des Feindes nicht. Deswegen ist oft Krankheit noch nicht so besiegt, wie wir das gerne auch sehen würden. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass in dem Paket, darf ich es mal so sagen, des Heilsangebotes Jesu und Gottes ist immer Heilung ein wichtiger Punkt. Es ist nicht nur die Vergebung meiner Sünden, es ist nicht nur die Freisetzung von dämonischen Mächten, sondern es gehört auch Heilung dazu. Heilung im weitesten Sinn des Wortes bis hinein zur körperlichen Heilung. Und Gott möchte, um ein Zeichen zu setzen, jetzt schon, auch hier auf Erden, vielen Menschen an dieses Zeichen schenken, dass sie geheilt wird. Und manchen schenkt er es noch nicht hier auf Erden, sondern im Himmel. Das ist keine Vertröstung, sondern das ist eine Wirklichkeit, die wir so sehen müssen. Ihr Lieben, das Leben hier auf Erden ist kurz im Vergleich mit der Ewigkeit. Und das, was wir hier auf Erden erleiden oft und es uns nicht genommen wird, ist nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, auf die wir zugehen, wo es keine Krankheit mehr gibt, keine Gebrechen mehr gibt. Aber auf der anderen Seite, Gott möchte unbedingt uns dazu ermutigen, dass wir glauben und damit rechnen, dass er in unserer Zeit Zeichen der Gegenwart Gottes setzt. Zeichen des Reiches Gottes, Zeichen der Vollendung, Zeichen der Herrlichkeit. Und das spielt sich sehr oft ab im Rahmen von Heilung. Ihr Lieben, das ist so wichtig zu verstehen. Wenn Heilung durchbricht und wir für Heilung beten und wir sollten das so oft wie möglich ist mit tun, so oft es geht und mit größter Hingabe Und wo Heilung durchbricht, dann hat es immer eine zweifache Bedeutung. Das ist wichtig zu verstehen. Das erste ist, es ist ein Liebeszeichen für den, der krank ist. Es ist ein Liebeszeichen. Es ist eine unmittelbare Zuwendung zu diesem Menschen, der von dieser Krankheit befreit wird. Aber das zweite ist, es ist immer zugleich auch eine Demonstration. Immer wenn Gott heilt, immer wenn er eingreift, immer wenn er Krankheiten wegnimmt, ist es eine Demonstration des Reiches Gottes. Eine Demonstration des Sieges, den er am Kreuz von Golgatha errungen hat, um sozusagen Menschen heil zu machen an Körper, an Seele und an Geist. Also, was hier auf Erden zeichenhaft, nicht vollständig, nicht jeder Kranke wird geheilt, zeichenhaft. Deswegen wird in der Bibel immer die Wunder verstanden als Zeichen. Sie sind noch nicht vollständig, sie weisen auf eine Vollendung hin. Und jeder von uns, ob er jetzt hier auf Erden geheilt wird oder nicht, kommt in diesen Zustand der Vollendung. Das müssen wir mitbedenken, sonst sind wir immer sozusagen kurzsichtig. Wir müssen die Ewigkeit mitbedenken in allem. Aber ermutigt sein, auch wenn wir noch nicht so viele Zeichen gesehen haben, dass wir sehen, sie sind eine Möglichkeit, Krankheit, damit die Herrlichkeit Gottes offenbart wird. So ist es auch hier geschrieben, damit die Herrlichkeit Gottes offenbart wird. Sie wird auch auf andere Weise offenbart, nicht nur in einer Heilung. Aber Heilung ist etwas. Und auch bei dem, der, wo sich hier auf dieser Erde noch nicht in Heilung ist, offenbart, eines Tages wird es sichtbar werden, dass sozusagen diese Heilung vollständig durchbrechen wird. Du wirst einmal zwei Beine wieder haben, Gerhard. Vielleicht schon hier auf Erden, aber im Himmel ganz gewiss. Das wird eine Vollständigkeit sein. Und auch das ist sozusagen mit hineinzunehmen. Es geht immer darum, dass wo immer wir hier auf Erden mit Problemen zu tun haben und mit Krankheit, es geht darum, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Früher oder später. Aber wir wollen natürlich früher. Und deswegen wollen wir nicht aufhören, wie Weltmeister dafür zu beten, dass mehr von diesen Zeichen sozusagen auch unter uns durchbrechen können. Gut, und das Zweite, was hier vielleicht nur, das Zweite ist hier, es ist sehr eigenartig, welche Methode hier Jesus anwendet. Da will ich mich jetzt nicht darüber auslassen, was das gemeint ist, dass er da Speichel auf den Boden und einen Brei macht und das auf die Augen schmiert und so weiter. Das macht er ja zweimal, nicht nur bei diesem, sondern auch bei einem anderen Blinden. Und auf diese Art und Weise heilt Jesus in dieser Geschichte hier, sagt Jesus nicht einmal etwas. Er sagt nicht, sei geheilt oder irgendein Gebet, sondern er schickt ihn einfach zum See. Er schmiert ihm das auf die Augen und sagt, geh zum See. Und er geht zum See und er wird geheilt. Ihr Lieben, was ich einfach nur sagen möchte, achten wir darauf, es gibt keine Methode, wie man richtig für einen Kranken betet. Wir können sozusagen von Jesus ein Beispiel nehmen. Wir sehen, dass er nie lange Gebete macht um Heilung, sondern immer kurz, präzise spricht die Krankheit an. Und in dieser Weise, wenn er durch Wort heilt, ja, dann sagt er, steh auf und geh. Dann sagt er zu den Augen, öffnet euch, tut euch auf. Oder zu den Augen, zu den Ohren, tut euch auf. Oder sei rein deinem Aussätzigen, ja. Also es ist oft in dieser Form, in dieser proklamativen, befehlenden Form, wo er ausspricht. Aber wenn das jemand in eine Bitte kleidet oder wie auch immer es auf dem Herzen hat, ihr Lieben, darum kommt es nicht an. Und auch bei Jesus, er hat sich sicher führen lassen. Er hat das auch nicht so aus dem Bauch heraus gemacht, sondern weil er sich geführt sah. Nun, Theologen machen sich Gedanken darüber, was das bedeuten könnte. Es ist aber für mich jetzt nicht wichtig, will ich auch gar nicht weiter darüber reden, warum er das mit dieser Art und Weise gemacht hat. Das war durch ein Zeichen, das er gesetzt hat. Ihr Lieben, das sozusagen diese Heilung ist nur eine Vorgeschichte für das, was ja dann folgt. Das ist sozusagen hier die Geschichte, wo nun ein zweites Wunder passiert. Und das habe ich jetzt nicht vorgelesen, weil es zu viele Verse hat. Ich möchte euch nur darauf hinweisen. Die Heilung des Blindgeborenen, dass seine äußeren Augen aufgetan wurden, war nur die Vorgeschichte dazu, dass ein zweites Wunder an ihm geschah, nämlich dass dann auch seine inneren Augen aufgetan wurden. Und er nicht nur aus einer physischen Blindheit befreit wurde, sondern auch aus einer geistlichen Blindheit befreit worden ist. Die Geschichte geht ja dann so weiter, dass die Menschen natürlich außer sich sind, als sie merken, dass der Blinde hier geheilt ist. Und sie denken sich, ist es der wirklich, der da immer da gestanden ist und gebettelt hat? Es kann doch nicht sein, dass der jetzt plötzlich sieht. Er hat doch noch nie in seinem Leben gesehen. Er war doch, ist doch blind geboren und so weiter. Und dann fragen sie ihn und er erzählt dann, wie das alles geschehen ist. Und aus dem Ganzen heraus, dann schicken sie auch ihn zu den Pharisäern, weil die Pharisäer waren die Gesundheitsbehörde, dort musste man sich wieder gesund melden sozusagen. Und da entsteht dann ein Gespräch, mehr und mehr in die Richtung, ja, wer ist denn der, der dir die Augen geöffnet hat? Das ist nun die große Diskussion, um die es geht. Jetzt braucht man Offenbarung, ein Sehen, ein Licht über den, der geheilt hat. Wer ist der? Und genau das ist der Sinn dieser äußeren Heilung, eine Frage in die Menge zu bringen und auch in das Herz dieses Geheilten jetzt. Wer ist denn der, der mich geheilt hat? Wer ist denn der, der mich geheilt hat? Und ihr Lieben, er wird auch gefragt, wenn wir zunächst einmal auf den Geheilten zugehen, er wird gefragt und er sagt, ja, der Mensch, der Jesus heißt, der hat mich geheilt. Er hat zwar seine äußeren Augen geheilt bekommen, aber seine inneren Augen waren immer noch blind. Er wusste nicht, wer das ist. Aber das ist zu wenig für Jesus. Er möchte, dass auch die inneren Augen aufgehen. Das ist das Ziel der Geschichte. Das kommt am Ende des Kapitels. Das habe ich jetzt nicht gelesen, weil es so lange ist, ja. Und das ist typisch, weil man da erkennen kann, was eigentlich Heilung immer bedeutet. Es ist immer ein Ausgangspunkt für etwas noch Größeres, noch eine tiefere Offenbarung, in die ein Mensch hineingeführt werden soll. Und dann bringen sie ihn zu den Pharisäern und die Pharisäer sagen auch, wie ist das geschehen? Er erzählt und dann sagen, ja, was denkst du denn, wer das ist, der dich geheilt hat? Und er gibt dann zur Antwort, na ja, ich glaube, er ist ein Prophet. Das ist sehr parallel zu einer Geschichte, die vorher steht im 4. Kapitel über die Begegnung von Jesus und der Samariterin, wo Jesus ja auch manches der Samariterin erzählt, was er von sich nicht wissen könnte, also natürlich, in natürlicher Weise, also auch ein Wunder ist. Und auch sie sagt dann den anderen Leuten, das ist ein Prophet, ich bin einem Propheten begegnet. Und so sagt das auch dieser Geheilte jetzt, er ist ein Prophet. Und dann verwickeln sie ihn in noch tiefere Gespräche und bis er dann sozusagen zum Schluss kommt, weil dann entsteht die Frage unter den Pharisäern, das ist ein Mensch, der ist doch Sünder. Wie kann ein Sünder solche Werke tun? Und dann sagt eben der Geheilte, wenn jemand solche Dinge tun kann, dass er mich sehend macht, dann muss er von Gott kommen. Nochmal ein Stückchen mehr, wo in ihm etwas anfängt an Offenbarung. Und in dieser ganzen Diskussion wird er dann rausgeschmissen. Er wird aus der Synagoge ausgeschlossen. Und dann heißt es, und Jesus fand ihn. Wenn es heißt, er fand ihn, dann heißt es, er hat ihn gesucht. Dann würde man nicht so das formulieren, das steckt dahinter. Das heißt, Jesus geht ihm nach und spricht ihn dann an, warum, dass er aus der Synagoge ausgeschlossen worden ist. Das hat er nämlich gehört, Jesus hat es gehört, dass er hinausgeschmissen wurde von den Pharisäern und er fand ihn. Und dann sagt Jesus zu ihm, und jetzt passiert das zweite Wunder. Glaubst du an den Menschensohn? Diese Frage ist nur verständlich, wenn Jesus gedacht hat, dass dieser Geheilte weiß, was mit diesem Begriff Menschensohn gemeint ist, nämlich Messias. Glaubst du an den Messias? Und der Geheilte sagt, ja, wenn du mir ihn zeigst, dann glaube ich an ihn. Und dann sagt es, der, der mit dir spricht, der ist es. Und sofort sagt der Geheilte, ich glaube, und fällt auf seine Knie und betet ihn an. Das ist das zweite Wunder, das in dieser Geschichte erzählt. Aus der Öffnung der äußeren Augen wird die Öffnung der inneren Augen und er erkennt, wer Jesus ist, und zwar in einer tiefen Weise. Er sagt nicht nur, aha, gut, du bist also der Messias, okay, dann befreie uns von den Römern, sondern er fällt auf seine Knie und betet ihn an. Er sieht in ihm eine göttliche Person. Nur vor Gott betet man an. Das weiß ein Jude, das weiß auch der Geheilte, sozusagen. Es war eine Offenbarung, die über ihn gekommen ist, im Gegensatz zu den Pharisäern. Das ist das Gegenbild, das hier nun gezeichnet wird. Sie waren die, die so getan haben, als wüssten sie genau, wer dieser Jesus ist. Sie hatten ihr Urteil bereits gefällt. Sie hatten ihr Urteil über Jesus gefällt nach ihrem menschlich-theologischen Wissen. Und das lautete, dieser Mensch ist ein Sünder. Warum? Er hat nämlich das Schabbatgebot übertreten. Er hat am Sabbat einen Brei gemacht, ihn auf den Augen des Blinden gestrichen und ihn geheilt. Das ist verboten am Sabbat. Einer, der von Gott käme, würde das nicht tun. Und darum ist er ein Sünder. Deswegen kann das nicht von Gott kommen. Und außerdem, sie hatten ja von Jesus schon gehört und sie haben ja Gründe gesucht. Deswegen haben sie ihn ja auseinandergenommen, diesen Geheilten. Was war da los? Um irgendetwas zu finden, was ihnen recht gibt, dass dieser Mann nicht von Gott ist. Und aufgrund ihres Urteils, das sie festgelegt haben, war es auch gar nicht mehr möglich, dass Jesus sich ihnen offenbart. Ihr Lieben, Jesus ist nicht zu den Pharisäern dorthin gegangen und gesagt, ich offenbare und ich sage euch, wer ich bin und so weiter und so weiter. Er ist zu dem Geheilten gegangen, dessen Herz war zubereitet, geöffnet von den, mit den äußeren Augen, berührt von der Gnade Jesu, sodass er nun einen Schritt weitergehen konnte. Ihr Lieben, was gemeint ist, sowohl die Öffnung von äußeren Augen, wenn sie blind sind, als auch die Öffnung von inneren Augen bedarf eines Wunders. Bei jedem Menschen. Ihr Lieben, und das gilt für Leute, die noch nicht Jesus kennen, genauso wie für die, die Jesus schon kennen. Wenn es um Offenbarung geht, wer Jesus wirklich ist, braucht es immer ein Wunder der Offenbarung. Ein Öffnen von inneren Augen, das wir nicht selber tun können. Die Voraussetzung ist nur, ob wir wirklich von ganzem Herzen dazu bereit sind, uns die Augen öffnen zu lassen. Die Pharisäer hatten ein Urteil gefällt über Jesus. Darum waren sie nicht mehr offen, irgendeine andere Offenbarung zuzulassen. Der Geheilte war berührt von der Liebe Jesu und von der Gnade Gottes und war nicht abgeschlossen in seinem Urteil und war ganz bereit, sich von Jesus offenbaren zu lassen, wer er wirklich ist. Ihr Lieben, wenn wir für Menschen beten, die Jesus nicht kennen, dann müssen wir beten um Offenbarung, dass ihre inneren Augen aufgetan werden. Manchmal tut das Jesus, indem er zuerst ein Wunder tut, wie bei diesem Blinden. Er berührt zuerst seinen Körper und dann berührt er seine inneren Augen. Es ist wie ein Eingangstor hinein in ihm, ihn zu berühren. Und das dürfen wir ruhig beten, auch für unsere ungläubigen Partner oder wer auch immer es ist. Herr, berühre ihn. An irgendeiner Stelle, das muss ja nicht durch eine Heilung sein, sondern was anderes, wie eine Öffnungstüre, damit er mehr Hunger bekommt. Und dann ihm die Augen aufgehen, wer Jesus ist. Aber ihr Lieben, das gibt's ja auch bei uns Menschen, die wir schon lange Jesus kennen. Auch wir haben manchmal so den Eindruck, oder es passiert, dass wir unser Urteil gefällt haben über Jesus, wir haben unsere Erkenntnisse über ihn und wir bleiben stecken in der Erkenntnis, in der wir gerade sind und wir suchen gar nicht mehr und wir denken, ja, wir wüssten, wer Jesus ist. Aber in Wirklichkeit will uns Jesus uns offenbaren, noch einmal in einer Weise, wie wir nie gedacht hätten, dass er sein könnte. Ihr Lieben, unser festes Urteil, das wir über Jesus haben, wenn es noch so gut gemeint ist, ist oft das größte Hindernis, dass er uns noch tiefer begegnen kann und tiefer uns offenbaren kann. Deswegen, wir müssen immer offen bleiben für neue Offenbarungen von Gott. Denn um ihn zu erkennen, brauchen wir immer ein Wunder von geöffneten Augen. Und das brauchen auch Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich habe gestern zufällig im Internet so einen Bericht gelesen, wo in einer Gemeinde jemand berichtet hat aus Ägypten, wie viele Moslems dort zum Glauben kommen. Dadurch, dass Jesus sie zuerst berührt, auf übernatürliche Art und Weise. Und er hat erzählt, er hat eine Frau begegnet, die Jesus überhaupt natürlich nicht kannte. Und ihr Zeugnis war so, dass plötzlich von einem Tag auf den anderen hat Jesus angefangen, diese Frau zu besuchen. Sie ist in ihr Haus gekommen. Er ist in ihr Haus gekommen und hat sich zu ihr gesetzt und hat mit ihr geredet. Jeden Tag, eine Woche oder ein Monat, ich weiß es nicht wie lang. Und plötzlich hat es aufgehört. Und Jesus ist ihr nicht mehr begegnet. Sie war ganz entsetzt und ist, ich glaube deswegen, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, in eine christliche Gemeinde gegangen und hat gefragt, was ist los mit mir, dass Jesus mich nicht mehr täglich besucht. Denn sie dachte, das ist das Normalste von der Welt, von jedem Christen, dass Jesus täglich uns besucht. Das ist eine tolle Sache, bis sie dann weitergeführt wurde. Ja? Aber Jesus hat angefangen, sie zu besuchen und hat ihr einen Hunger gegeben nach mehr und nach tieferer Kenntnis. Und dann geht's weiter und weiter und weiter und es hört nie auf. Ihr Lieben, dieser Hunger danach, dass uns der Herr die inneren Augen öffnet, damit wir Jesus noch besser kennen und manchmal auch so, dass wir den Eindruck haben, ja, so habe ich ihn noch nie gekannt. Und so mag ich das vielleicht auch gar nicht. Aber Jesus weiß das auch, deswegen wartet er darauf, dass wir ihm sagen, Herr, was immer du von dir, was immer du offenbarst von dir für mich, ich nehme es von ganzem Herzen, weil es mich reich macht und zum Segen macht für andere. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Augen öffnet. Nicht nur äußere Augen, sondern auch innere Augen. Wir danken dir, dass du auch heute unter uns Zeichen setzen möchtest durch Heilungen. Herr, wir warten darauf, dass viele Heilungen unter uns geschehen. Körperliche Heilungen, seelische Heilungen. Wir bitten dich, dass du wirklich mit deiner Kraft kommst und unter uns in einem neuen Maße deine Herrlichkeit offenbarst, auch in Zeichen und Wundern. Aber Herr, wir bitten dich auch um diese inneren Augen, dass sie geöffnet werden, dass wir einfach noch viel mehr sehen können, wer du wirklich bist. Herr, dass wir dir keine Schranken geben, dass du dich uns so offenbaren kannst, dass wir nichts dir entgegensetzen, wo wir sagen, na so will ich das eigentlich nicht. Herr, wir möchten in dieser Blanko-Weise uns dir öffnen und sagen, Herr, offenbare du dich selbst mir, so wie du wirklich möchtest. Herr, wir geben dir diese Freiheit und wir geben dir dieses Recht und wir danken dir, Herr, dass es immer zum Segen wird. Amen.